ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Bomben auf Beirut, Raketen auf Israel, Eskalation in Nahost, so heißt heute Morgen das Thema hier in HR Info. Denn die Führung des Iran hat jetzt getan, was sie angedroht hatte. Sie hat Vergeltung geübt für den Tod mehrerer Anführer der pro-iranischen Terrororganisationen Hamas und Hisbollah bei israelischen Angriffen, zum Beispiel auf den Libanon. Gestern am frühen Abend wurden dann die ersten Raketen aus dem Iran nach Israel geschossen und die Menschen in Israel haben die Schutzräume aufgesucht.
Raketenalarm im ganzen Land. Millionen Menschen in Israel und auch im besetzten Westjordanland mussten sich am Abend in Sicherheit bringen. Das galt auch für den Regierungschef Benjamin Netanyahu, der die Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts in einem Bunker in Jerusalem verbrachte und von dort Erklärungen abgab. Der Iran hat heute einen großen Fehler begangen und wird dafür bezahlen. Das Regime in Teheran versteht nicht unsere Entschlossenheit, uns zu verteidigen und gegen unsere Feinde zurückzuschlagen. Über dem ganzen Land waren die dumpfen Schläge der israelischen Raketenabwehr zu hören. Viele Geschosse waren abgefangen worden, es gab aber auch Einschläge. Die Bilanz: ein Toter im Westjordanland und mehrere Verletzte. Israels Luftwaffe werde weiter im Nahen Osten zuschlagen, sagte Armeesprecher Daniel Hagari, ein Hinweis darauf, dass auch Luftwaffenbasen im Visier waren. Auch die USA hatten sich an der Abwehr der Geschosse beteiligt. Bereits im April hatte der Iran Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen, doch dieses Mal war der Angriff anders, sagt Tamir Heimann, früher Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes und jetzt ein gefragter Sicherheitsexperte. Die Lehren, die die Iraner aus dem Angriff im April gezogen haben, brachten sie dazu, mehr Ziele ins Visier zu nehmen und mehr ballistische Raketen abzuschießen. Denn sie haben beim letzten Angriff gemerkt, dass es mit diesen Raketen gelungen ist, unser Abwehrsystem zu umgehen. Dass die israelische Reaktion scharf sein wird, steht fest. Die viel größere Frage ist, ob die Iraner nicht einen Fehler gemacht haben und mit ihrem Angriff die USA zwingen, gemeinsam mit Israel anzugreifen. Israels Öffentlichkeit hatte in den letzten Tagen überwiegend euphorisch über das Vorgehen der israelischen Streitkräfte diskutiert. Die Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in der vergangenen Woche in Beirut hält die überwiegende Mehrheit der Israelis für richtig, die Bodenoffensive, die im Libanon begonnen hat, angesichts der Angriffe von dort für überfällig. Es gibt aber auch Stimmen, die darauf hinweisen, dass Israel seit fast einem Jahr seit dem Überfall aus dem Gazastreifen im Krieg ist und dass er die militärischen Fähigkeiten des Landes übersteigen könnte. So sagte es Amiram Levin, ein früherer Generalmajor, im Channel 13. Wir haben am 7. Oktober begonnen und jetzt sind wir an allen Fronten aktiv, an denen wir trotz beeindruckender Ergebnisse des Geheimdienstes, der Luftwaffe und der Artillerie keines unserer Kriegsziele erreicht haben. Die Geiseln sind nicht zu Hause. Wir sind zwar mit großen Errungenschaften mit dem Libanon im Krieg, aber die Bürger können trotzdem noch nicht zurück in ihre Häuser. Und wir haben eine Intifada im Westjordanland. Erst heute wurden wir Zeugen eines Anschlags in Jaffa. Und jetzt der Iran. Wir können den Iran nicht bezwingen. Er ist uns um 2 Stufen überlegen. Doch dass Israel nun im Iran zuschlagen wird, gilt als sicher. Dafür sprechen nicht nur die Aussagen von Politikern, auch Armeesprecher Daniel Hagari sagte noch am Abend: Dieser Angriff wird Konsequenzen haben. Wir haben einen Plan und wir werden an dem Ort und zu der Zeit operieren, für die wir uns entscheiden. Als mögliche Ziele im Iran gelten die Anlagen zur Produktion von Öl und Gas. Das würde Irans Wirtschaft massiv treffen. Ein Schlag gegen das iranische Atomprogramm gilt als kompliziert, ist aber im strategischen Interesse Israels, das darin eine große Bedrohung sieht. Nicht ausgeschlossen ist aber auch die Tötung von Mitgliedern der Führungsebene des Regimes in Teheran. Das wäre dann eine weitere schwere Eskalation in diesem Krieg, der sich ausweitet,
sagt unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Und wir gehen gleich weiter zu unserer Korrespondentin für den Iran, Pia Masurczak, die vom ARD-Studio Istanbul aus die Lage beobachtet. Wie hat denn die iranische Führung selbst den Angriff auf Israel begründet und kommentiert?
Ja, in dem ersten Statement, das nach diesem oder während dieses Angriffs noch rausging, hieß es, damit übe man Vergeltung für den Tod von Hassan Nasrallah, dem Hisbollah-Chef, der am Freitag ja in Libanon getötet wurde. Und erwähnt wurde auch Ismail Haniyeh, nämlich der Hamas-Chef, der politische Hamas-Chef, der im Juli in Teheran getötet wurde, mutmaßlich bei einem israelischen Anschlag. Das war natürlich eine enorme Demütigung für den Iran und der hatte auch damals schon Vergeltung angekündigt.
Die israelische Regierung und die israelische Armee haben nun als Reaktion auf den iranischen Raketenangriff ihrerseits einen kraftvollen Angriff angekündigt. Unser Israel-Korrespondent hat ja vorhin ja darüber spekuliert, worauf sich dieser Angriff richten könnte. Öl- und Gasversorgung, Atomprogramm, iranische Führung selbst. Welche Vorkehrungen werden denn im Iran gegen einen etwaigen israelischen Angriff getroffen?
Also offiziell wird vor allen Dingen davor gewarnt, sollte Israel auf diesen Angriff in irgendeiner Form militärisch reagieren und iranisches Territorium angreifen, dann müsse man mit einer vernichtenden Antwort rechnen, heißt es in den offiziellen Mitteilungen. Inoffiziell kann ich nicht sagen, inwiefern die iranische Führung jetzt Vorbereitungen trifft. Darüber haben wir im Moment keine Informationen. Aber klar dürfte sein, dass sie in den vergangenen Tagen und Wochen natürlich bereits alarmiert war. Vor allen Dingen nach diesen Pager-Explosionen im Libanon, nach der Tötung Nasrallahs, dass eventuell, so die Sorge, auch iranische Führungspersonen ins Ziel geraten könnten, attackiert werden könnten. Das ist aber ja eine Interpretation, dazu haben wir keine offiziellen Informationen.
Können Sie sagen, welche Reaktionen es in der iranischen Bevölkerung gibt auf den Raketenangriff gegen Israel und auf die Aussicht, einen israelischen Gegenschlag einstecken zu müssen?
Also was wir gestern Abend gesehen haben, waren in sozialen Medien und auch in iranischen Staatsmedien kursierende Bilder und Videos von startenden Raketen, die dann teilweise bejubelt wurden. Es gab auch einzelne Feiern auf den Straßen. Da muss man immer im Hinterkopf behalten, dass die oft orchestriert sind. Aber sie sind gestern eben offenbar auch teilweise zumindest spontan entstanden. Wir wissen aus den vergangenen Tagen, aus Gesprächen, aber auch, dass die Sorge vor einem möglichen Krieg groß ist. Wir haben Bilder von langen Schlangen vor Tankstellen gestern gesehen, können die aber im Moment noch nicht verifizieren. Und dazu muss man wissen, die Iraner kennen Krieg aus dem Irak-Iran-Krieg in den 80er Jahren. Da gab es mehr als 100.000 Tote allein auf iranischer Seite und die Sorge davor, dass so etwas noch einmal passieren könnte, ist groß.
Der Iran war ja im Nahostkonflikt lange Zeit eher die große Macht im Hintergrund und die iranische Führung hat diese Macht dadurch ausgeübt, dass sie die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen unterstützt. Wird sie nun häufiger zu direkten Angriffen auf Israel übergehen?
Das ist der Blick in die Glaskugel, das kann ich nicht sagen. Allerdings war aus den vergangenen Wochen oder ist in den vergangenen Wochen der Druck auf den Iran deutlich größer geworden. Wir haben schon über Nasrallah und Haniyeh gesprochen, sodass man sich offenbar genötigt sah, jetzt tatsächlich direkt einzugreifen. Es hieß aber in einer offiziellen Stellungnahme auch, man habe sich lange abwartend verhalten, um einer Waffenruhe im Gazastreifen eine Chance zu geben. Direkte weitere Angriffe sehe ich im Moment nicht und auch zukünftig erst einmal nicht. Aber das ist natürlich eine extrem dynamische Situation und schwer abzuschätzen.
Kurz nach 18.30 Uhr gestern Abend kam die Meldung, dass vom Iran aus Raketen auf Israel abgefeuert worden sind. Eine weitere Eskalation im Nahen Osten, nachdem die israelische Armee zuvor ihre Angriffe auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon ausgeweitet hatte. Schon am Nachmittag deutscher Zeit hatte sich in Washington die US-Regierung zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass der Iran einen unmittelbar bevorstehenden Raketenangriff auf Israel vorbereite. Ralf Borchardt in Washington, wie hat sich denn die US-Regierung geäußert, nachdem dann der Angriff erfolgt war?
Nun, mit einem gewissen Stolz zunächst, dass die US-Armee mit ihren Waffen geholfen hat, diesen Angriff des Iran, wie es die amerikanischen Offiziellen hier formuliert haben, abzuwehren, zunichte zu machen und dass es eben trotz der Raketen, fast 200, keine größeren Schäden, Opferzahlen gab. Also ein militärischer Erfolg aus US-Sicht in der Verteidigung Israels. US-Präsident Biden hat dann auch betont, make no mistake, we are fully, fully, fully. Er hat dieses Wort dreimal betont, supportive of Israel. Also wir unterstützen Israel voll und ganz. Allerdings hat er nicht gesagt, ob sich diese Unterstützung zu 100% auch auf einen möglichen Gegenschlag Israels nun gegen Iran bezieht. Das hat er offen gelassen. Biden hat gesagt, darüber bleiben wir im Austausch. Ich werde auch direkt mit Netanyahu telefonieren.
Im US-Fernsehen hat ja in den Stunden nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel das lange geplante Fernsehduell zwischen den US-Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance und Tim Walz stattgefunden. Eine gute Gelegenheit, die womöglich unterschiedlichen Sichtweisen der beiden politischen Lager auf den Nahostkonflikt deutlich zu machen. Welche Rolle hat die jüngste Eskalation in Nahost in diesem Duell gespielt?
Es war gleich die erste Frage der beiden Moderatorinnen von CBS und sie haben konkret gefragt, würden die beiden, also Tim Walz, Vize von Kamala Harris und J.D. Vance, Vize von Donald Trump, einen israelischen Gegenschlag unterstützen, auch wenn dieser heftig ausfällt. Da sind beide etwas ausgewichen in ihren Antworten. Tim Walz hat betont, in einer solchen Situation, wie wir sie im Moment im Nahen Osten haben, können wir uns es nicht leisten, wieder einen Präsidenten wie Donald Trump zu haben, wie er in der ersten Amtszeit war, chaotisch. J.D. Vance hat betont, nein, es ist umgekehrt. Donald Trump war ein starker Präsident. Jetzt ist die Präsidentschaft mit Biden und Harris schwach. Aber eben die Unterstützung, diese Frage, würden Sie den Gegenschlag unterstützen, wenn er denn nun kommt und auch wenn er heftig ausfällt? Da sind beide doch etwas ausgewichen. Auch wenn Vance klar gemacht hat, er unterstützt Israel etwas stärker. Er hat gesagt, es bleibt Israel überlassen, wie sie reagieren.
Welche Haltung zum Nahostkonflikt und zu den vielen Parteien in diesem Konflikt nehmen Sie denn wahr in den USA grundsätzlich im Regierungs- und im Oppositionslager?
Es ist ein schwieriges Thema, vor allem für Joe Biden. Das haben wir ja jetzt monatelang erlebt, ein ganzes Jahr fast schon seit dem 7. Oktober, seit dem Terrorangriff der Hamas. Und es hat sich gezeigt, der Einfluss der USA, auch wenn sie die wichtigste dritte Macht in diesem Konflikt sind, ist begrenzt. Denn Biden hat immer wieder argumentiert gegenüber Netanyahu und Netanyahu hat doch getan, was er wollte und ist nicht auf die Forderungen der USA nach einer weiteren Waffenruhe mit Geiselaustausch im Gazastreifen etwa eingegangen. Also der Einfluss ist begrenzt. Es kommt nun im Wahlkampf sehr stark darauf an, ob dieser Krieg tatsächlich zu einem großen Regionalkrieg eskaliert. Dann könnte dieses Thema auch im Wahlkampf Harris gegen Trump eine wichtigere Stellung einnehmen. Im Moment ist es noch ein Nebenthema, würde ich sagen.
Sagt unser Korrespondent Ralf Borchardt in Washington und er hat uns die amerikanischen Reaktionen geschildert auf den Raketenangriff, den der Iran gestern Abend gegen Israel gestartet hat. Und wir gehen nach Tel Aviv zu unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Was können Sie uns heute am Tag danach berichten über den iranischen Angriff? Was haben die Menschen in Israel seit gestern Abend erleben müssen?
Die haben vor allem erstmal eine unruhige Nacht erlebt. Das ist klar nach dem Angriff, den es gestern Abend gab. 181 Raketen waren das aus dem Iran. Dazu kamen noch mal ein paar Raketen aus dem Libanon, die auch abgefeuert wurden. Das hat im ganzen Land Raketenalarm gegeben. Man hat überall die Einschläge oder auch die Schläge der israelischen Luftabwehr gehört. Das war auch hier im Großraum Tel Aviv spürbar. Millionen Menschen waren in den Schutzräumen und sie haben natürlich gefürchtet, dass da möglicherweise noch mehr kommt. Es scheint so zu sein, als ob das jetzt erstmal alles gewesen sei aus dem Iran. Aber natürlich war das eine große Eskalation, die die Leute hier sehr beunruhigt hat.
Israels Regierung und Israels Armee kündigen nun als Reaktion kraftvolle Angriffe an, wie Sie sagen. Wie könnten diese Angriffe aussehen?
Na, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist klar, dass es diese Angriffe wohl geben wird. Das hat nicht nur Benjamin Netanyahu, der israelische Regierungschef, gesagt, sondern auch der Armeesprecher Daniel Hagari. Also man überlegt offenbar noch, wann man das tut und welche Ziele man angrifft. Es gibt meiner Meinung nach drei Möglichkeiten. Das eine ist ein Angriff zum Beispiel auf die Öl- und Gasproduktionsanlagen im Iran. Das würde dann die Wirtschaft des Landes sehr, sehr stark treffen und sofortige Auswirkungen haben. Ein zweiter denkbarer Fall wäre ein Angriff auf das iranische Atomprogramm. Das wird hier in Israel als ganz große Bedrohung angesehen. Der ist schwer auszuführen, weil diese Anlagen zum Teil tief unter der Erde sind. Aber das wäre in großem strategischen Interesse Israels. Naja, und dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass Israel tatsächlich die Führungsspitze des Regimes in Teheran ins Visier nimmt. Das wäre so ein bisschen die Logik der letzten Wochen. Da hat man erst den Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Teheran getötet. Das wird Israel zugeschrieben. Man hat sich nicht dazu bekannt, aber es gilt als sicher. Und dann gab es auch noch den Anschlag, die Tötung letzte Woche auf Hassan Nasrallah, den Hezbollah-Chef. Also das würde so ein bisschen ins Bild passen, das wäre aber eine große Eskalation.
Nun ist Israel ja in diesem Konflikt eben nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Der iranische Raketenangriff ist ausdrücklich eine Reaktion auf die Tötung mehrerer Anführer der Terrororganisationen Hezbollah und Hamas bei israelischen Bombenangriffen. Beide Organisationen werden eben vom Iran unterstützt. Hat also der Angriff aus dem Iran, hat dieser Vergeltungsschlag in der israelischen Bevölkerung auch Kritik an der eigenen Regierung ausgelöst?
Nein, das ist nicht so. Man steht hier zusammen. Man findet auch das Vorgehen der israelischen Armee in den letzten Wochen und den letzten Tagen auch gut. Gestern war ja eine Bodenoffensive gestartet im Libanon. Auch dass die Armee jetzt schwer richtig hart vorgeht gegen die Hezbollah, das finden die allermeisten Israelis hier gut. Die sagen, das hätte schon längst passieren müssen, denn es geht ja auch um die Sicherheit von Menschen in Israel. Im Norden des Landes sind immer noch über 60.000 Israelis evakuiert, weil die Hezbollah seit dem 8. Oktober, also einen Tag nach dem Terrorangriff aus dem Gazastreifen, begonnen hat, Israel mit Drohnen und Raketen zu beschießen. Da wird tatsächlich gesagt, das kann Israel nicht hinnehmen, man muss für die Sicherheit des Landes sorgen. Und dass jetzt Israel in der ganzen Region quasi um sich schlägt, das wird hier eher bewundernd wahrgenommen. Natürlich befürchtet man jetzt eine weitere Eskalation und man sieht auch, dass der Iran ein starker Gegner ist. Aber man ist trotzdem jetzt wieder man hat Vertrauen in die Fähigkeiten der israelischen Streitkräfte, auch wenn die natürlich jetzt in einem Mehrfrontenkrieg sind und die auch schon seit einem Jahr fast nun seit dem 7. Oktober des letzten Jahres in einem großen Krieg.
Und wie lange kann sich Israel einen Krieg mit so vielen Fronten leisten? Was meinen Sie?
Solange die Unterstützung kommt, vor allem aus den USA, solange kann das noch weitergehen. Das ist zumindest die Haltung hier der militärischen Führung und auch der politischen Führung. Es werden ja weiter Waffen geliefert aus den USA, also zum Beispiel auch schwere bunkerbrechende Bomben, die bei der Tötung von Hassan Nasrallah zum Einsatz gekommen sind. Es gibt jetzt auch Beistand. Zum Beispiel haben die USA offenbar gestern Abend auch mitgeholfen, diesen Angriff aus dem Iran abzuwehren, mit Abwehrgeschossen. Es gab im April schon einen Angriff auf Israel. Da haben sich auch mehrere Länder daran beteiligt, auch arabische Staaten übrigens, Jordanien, Saudi-Arabien waren mit dabei, Frankreich, Großbritannien. Also solange diese Unterstützung da ist, kann Israel das tun. Allerdings gibt es natürlich wachsende Ungeduld bei den Partnern Israels, denn Israel sorgt nicht für Deeskalation, sondern eher im Gegenteil für eine stärkere Eskalation und für eine Ausweitung des Krieges.
Unsere Nahostkorrespondentin Nina Amin beobachtet für uns die Lage im Libanon. Hat denn der iranische Raketenangriff auf Israel dem Libanon eine kurze Verschnaufpause gebracht oder gab es weiter Beschuss aus Israel?
Nein, es gab in der Nacht weiter Beschuss aus Israel und zwar kurz nachdem Israel selbst vom Iran angegriffen worden ist, gab es dann auch wieder israelische Luftangriffe auf den Süden Beiruts, dort wo die Hisbollah die Hochburg hat. Wir haben Berichte gehört von Rauchwolken, die über der Stadt aufgestiegen sind und libanesische Regierungskreise sprechen von 5 Angriffen auf dieses Gebiet im Süden der Hauptstadt Beirut.
Die iranische Führung hat gesagt, der Angriff auf Israel sei die Vergeltung für den Tod des Hisbollah-Chefs Nasrallah. Wie wichtig ist dieser Angriff nun für die Hisbollah im Libanon?
Also das gibt der Hisbollah sicherlich Aufwind, die Unterstützung aus dem Iran. Also das ist ja auch das, was sozusagen in Anführungsstrichen ein wenig fehlte, weil bislang war der Iran ja sehr zögerlich in der Antwort. Und natürlich denke ich, dass die Hisbollah daraus jetzt Kraft schöpft, Selbstbewusstsein schöpft, dass sie halt wissen, dass der Iran eine Antwort gegeben hat. Auf der anderen Seite, wir wissen es heute Morgen, es gab ja sehr geringe Schäden nur und der Iran hat auch sehr lange mit dieser Antwort gewartet, hat sie rechtzeitig angekündigt. Von daher ist es die Frage, wie sehr das wirklich dann als konkrete Unterstützung der Hisbollah gelten kann. Aber klar, erstmal dieses Signal an die Hisbollah, wir sind nicht allein. Der Iran, sozusagen die Schutzmacht der Hisbollah, die die Kämpfe auch alle ausgebildet haben, der ist an unserer Seite.
Rund 1 Million Menschen sollen im Libanon auf der Flucht sein. Wie ist der Libanon in diesen Tagen und Stunden? Wie erleben Sie das? Was hören Sie von Ihren Gewehrsleuten dort?
Die Lage ist immer katastrophaler für die Menschen, die dort auf der Flucht sind vor den Angriffen. Also es gibt massive Bewegungen aus dem Süden des Landes in die Hauptstadt. Dort hat auch gestern das israelische Armee die Bewohner, die gerade in diesem Grenzgebiet leben, zu Israel hin aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Mehr als 20 Dörfer oder fast 30 Dörfer waren da aufgerufen, sich sozusagen gen Norden zu bewegen. Also die Fluchtbewegungen sind enorm. In der Hauptstadt Beirut kampieren die Menschen auf den Straßen, am Strand schlafen Menschen und Hilfsorganisationen berichten uns von katastrophalen Zuständen. Zu wenig Wasser, zu wenig Essen, die Menschen haben kein Obdach, also da ist auch dringend Hilfe nötig von außerhalb, wird gesagt, weil die libanesischen Behörden es nicht schaffen, diese ganzen Menschen zu versorgen.
Informationen und Einschätzungen unserer Nahostkorrespondentin Nina Amin zur Lage im Libanon, wo sich die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Kampf mit Israel befindet. Während nun Israel selbst gestern Abend einen Raketenangriff aus dem Iran erleben musste. Darüber habe ich heute Morgen mit Jürgen Hart gesprochen, dem außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich habe ihn gefragt, ist das, was wir da seit gestern Abend erleben, nun der Flächenbrand im Nahen Osten, der eigentlich verhindert werden sollte?
Also ich glaube, man kann Stand jetzt sagen, dass er das nicht ist. Es gibt offensichtlich auch im Iran mächtige Kräfte, die nicht wollen, dass es zu einem großen Krieg zwischen Israel und dem Iran kommt. Das wäre natürlich der Flächenbrand in der Region. Die Reaktionen des Iran waren gestern brutal. Es waren etwa doppelt so viele Raketen und es waren auch bessere, modernere Raketen, als das Mitte April der Fall war. Aber Israel hat sie eben alle erfolgreich abgewehrt und es ist im Prinzip in Israel wenig passiert, sodass man davon ausgehen darf, dass das jetzt auch wiederum wie im Mitte April nicht zu weiteren Eskalationen zwischen Iran und Israel führt.
Aber ob es zu einer Eskalation kommt, das hängt ja nicht von einer Seite nur ab, sondern von zwei Seiten. Und Israel, die Regierung, die Armee dort, die haben ja angekündigt, dass es als Reaktion auf diesen iranischen Angriff einen israelischen Angriff geben werde. Und da sagt nun die US-Regierung, das würde ja schwere Folgen nach sich ziehen, dieser iranische Angriff. Also die stoßen dann auch nochmal ins selbe Horn von Washington aus. Wie kommen Sie vor diesem Hintergrund zu der Einschätzung, dass es nicht diesen Flächenbrand gibt?
Also es wird möglicherweise wie Mitte April gelingen, die Situation zwischen dem Iran und Israel ein Stück weit wieder zu deeskalieren. Das ist ja im April auch gelungen, vermutlich auch auf Vermittlung des US-Präsidenten und anderer westlicher Mächte. Das zweite Feld ist natürlich die Frage der Militäroperation gegen die Hisbollah, die Israel durchführt. Und da, glaube ich, wird die Regierung Netanyahu sich nicht abbringen lassen von ihrem Kurs, das umzusetzen, was ja seit vielen Jahren versprochen wird von der Völkergemeinschaft, nämlich ein Rückzug der Hisbollah hinter diese Litani-Grenze, also den Fluss, der ca. 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze liegt, weil die israelische Regierung liefern muss im Blick auf das Versprechen, dass die Menschen, die gegenwärtig evakuiert sind im Norden Israels, das sind rund 80.000 Israelis, die in Hotels wohnen müssen und nicht mehr zu Hause in ihren Dörfern, dass die zurückkehren können. Wenn das erreicht werden kann, dadurch, dass die Hisbollah eben so weit entkräftet wird, dass sie diese massiven Angriffe auf Israel im Norden in den nächsten Monaten und Jahren nicht so fortsetzen kann, dann, glaube ich, sind wir einer Deeskalation ein Stück näher. Und das muss der Iran ein Stück ertragen, dass er einfach hinnehmen muss, dass Israel im Augenblick in einer starken Position ist und die selbstverständlich aus den gerade genannten Gründen auch nutzen will.
Man sollte ja für alle Fälle gerüstet sein, nicht nur für das Szenario, was Sie gerade skizziert haben. Die USA haben angekündigt, Truppen in die Region zu verlegen. Kurz nach den ersten Raketen aus dem Iran hat Präsident Biden das US-Militär angewiesen, Israel bei der Abwehr der iranischen Angriffe zu unterstützen. Israel bekommt also weiterhin Hilfe von den USA, auch Hilfe aus Europa.
Es war ja im April so, dass sogar die arabischen Staaten, zum Beispiel Jordanien, mit unterstützt haben. Ich vermute, das war in der letzten Nacht auch so, wenngleich es keinen Sinn macht, darüber groß zu philosophieren aus israelischer Sicht, weil das natürlich wiederum vor Ort in den arabischen Ländern möglicherweise für Unmut sorgt. Was Europa angeht, glaube ich, dass Deutschland ja begrenzte Möglichkeiten hat, aber schon Möglichkeiten hat. Ich würde mir wünschen, dass für den Fall, dass Israel diese Unterstützung braucht, wir mit unseren Tankflugzeugen, die in Al-Azraq in Jordanien stehen, auch bereit sind, westliche Flugabwehr, also Flugzeuge, die in der Luft sind, um solche Marschflugkörper und andere Raketen abzuwehren, zu betanken mit unseren Flugzeugen. Das ist im Mitte April in dieser Form nicht erfolgt. Ich sehe aber weder ein völkerrechtliches noch ein moralisches Hindernis, dass wir das tun. Und ich würde die Bundesregierung doch auffordern, das gegebenenfalls Israel anzubieten. Das könnte man direkt und ohne Verzug machen. Gott sei Dank ist es zum jetzigen Zeitpunkt ja zunächst einmal nicht nötig, aber diese Versicherung sollten wir den Israelis geben, dass wir dazu bereit sind.
Welche völkerrechtlichen und moralischen Grenzen würden Sie denn ziehen, was eine deutsche Art des Eingriffs in diesen Konflikt angeht?
Also das, was Israel tut, ist Verteidigung der eigenen Existenz. Die Hisbollah ist die mächtigste Proxy-Organisation, also Stellvertreterorganisation des Iran. Niemand bezweifelt, auch die Iran im Übrigen nicht, dass die Hisbollah ihr Werkzeug gegen Israel in Libanon ist und das Ziel der Zerstörung des Staates Israel durch den Iran und mit seinen Unterstützern der Hisbollah, der Hamas, auch der Houthis, ist ja offensichtlich, deswegen ist es ein legitimer Verteidigungskrieg. Und Israel muss dabei die Mittel anwenden, die im Kriegsvölkerrecht vorgesehen sind, dass man eben nicht übereskaliert, dass man versucht, zivile Opfer zu schonen. Das ist super schwierig, weil ja die Hisbollah sich im Übrigen auch völkerrechtswidrigerweise ja mit ihren Waffen in den zivilen Siedlungen versteckt. Es gibt ja keine Militärgarnisonen der Hisbollah, die man angreifen konnte, sondern es gibt Wohnhäuser, in denen Raketen stationiert sind, die von dort aus auch abgeschossen werden. Also insofern ist es super schwierig, aber ich habe den Eindruck, dass die israelischen Streitkräfte um diese große Herausforderung wissen und dass sie danach auch handeln.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Als Reaktion auf die massiven israelischen Angriffe gegen die radikal-islamische Hisbollah im Libanon hat der Iran gestern Abend fast 200 Raketen auf Israel abgefeuert. Im ganzen Land heulten die Alarmsirenen, im Zentrum und im Süden Israels wurden Einschläge registriert. Ein Todesopfer gab es im Westjordanland, zwei Verletzte in Tel Aviv. Es war nach April der zweite Angriff des Irans auf Israel in diesem Jahr. Die meisten Raketen konnten abgefangen werden. Israels Regierungschef Netanyahu hat Vergeltung angekündigt. Im Iran herrschten Jubel und Freude über diesen Raketenangriff auf Israel.
Wow. Mit erstauntem Jubel beobachten Iraner den Start der ballistischen Raketen in Kermascha, die in 12 Minuten Israel erreichen und dort offenbar zum größten Teil abgeschossen wurden, bevor sie größeres Unheil anrichten konnten. Jubel gab es aber, wie immer, auch organisiert, aber wohl auch zumindest vereinzelt auf den Straßen spontan. Mit Stolz verkündet das iranische Fernsehen die Angriffe des Iran gestern Abend.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna min al-mujrimina muntaqimun.
Die Märtyrer erheben die iranische Nation, sagt der Moderator. Vor wenigen Augenblicken haben nach einer Phase der Selbstbeherrschung die Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden die Ziele in den besetzten Gebieten mit Dutzenden von Raketen angegriffen. Begründet werden die Angriffe mit den Toten von Hamas-Auslandschef Haniyeh und Hisbollah-Chef Nasrallah sowie mit den, so wörtlich, massiven Massakern an der libanesischen Bevölkerung und der Bevölkerung von Gaza. Irans Präsident Pezeshkian meldet sich auf X mit den Worten: Netanyahu muss wissen, dass der Iran kein Kriegstreiber ist, sondern sich jeder Bedrohung entschlossen entgegenstellt. Dies ist nur ein kleiner Teil unseres Potenzials. Lassen Sie sich nicht auf einen Krieg mit dem Iran ein. Offenbar rechnet das iranische Regime mit einer Reaktion Israels auf die gestrigen Angriffe. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi verkündete zwar am Abend, die Aktion sei abgeschlossen, aber er ergänzt, es sei denn, das israelische Regime beschließt, zu weiteren Vergeltungsmaßnahmen aufzurufen. Potenzielle Ziele für israelische Angriffe sind die unterirdischen Atomanlagen des Iran und die Energieinfrastruktur des Landes.
Iranischer Raketenangriff auf Israel. Über die Reaktionen im Iran hat Klaus Heinrich berichtet. Unterdessen spitzt sich die humanitäre Lage im Libanon zu. Dort sind nach den jüngsten Luftangriffen und der aktuellen Bodenoffensive der israelischen Armee rund 1 Million Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht, so viele wie noch nie zuvor. Die Bevölkerung braucht dringend Hilfe. Anna Osius berichtet aus dem Libanon.
Sarg reiht sich an Sarg in einer Trauerhalle in der libanesischen Stadt Sidon. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie Angehörige weinend Abschied von ihren Liebsten nehmen. Bitte verzeih mir, ruft ein Mann schluchzend und beugt sich über einen schwarz verhüllten kleinen Leichnam. Bitte verzeih mir, dass ich dich nicht beschützen konnte. Das Leid im Libanon wirkt grenzenlos, denn bei den israelischen Luftangriffen sterben offenbar längst nicht nur Hisbollah-Kämpfer. Wir saßen gerade beim Essen zusammen, erzählt Abdulhamid, da kamen die Kampfflieger, meine Tochter saß neben mir, ich streichelte sie und sagte, hab keine Angst, ich hätte nie gedacht, dass sie unser Gebäude bombardieren. Aber ich konnte meine Tochter nicht beschützen, mein Sohn und ich sind lebend rausgekommen, aber meine Tochter und meine Frau sind tot und wir sind obdachlos, mein ganzes Leben ist binnen einer Sekunde ein anderes. Für rund 1 Million Menschen im Libanon hat sich das Leben von einem Moment auf den anderen geändert. Sie alle sind auf der Flucht vor der Gewalt. Die neueste Eskalation durch den iranischen Angriff auf Israel beunruhigt die Menschen zusätzlich, denn auch das könnte sich unmittelbar auf den Libanon auswirken. Und jetzt schon ist das Land mit der schieren Masse an Vertriebenen völlig überfordert, sagt Maya Andari von der Hilfsorganisation CARE in Beirut.
The situation in Lebanon is currently catastrophic.
Die Situation im Libanon ist katastrophal. Wir haben 1 Million Vertriebene. Wir brauchen dringend Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft. Die finanziellen Mittel reichen nicht. Wir können nicht hinterherkommen. Der Bedarf steigt jeden Tag, jeden Moment. Die meisten Menschen, die hier vertrieben, verletzt oder getötet wurden, sind Zivilisten. Wir brauchen dringend eine Waffenruhe. Zivilisten müssen geschützt werden. Die Vereinten Nationen rufen zu Spenden für den Libanon auf. Das Rote Kreuz spricht von einer humanitären Krise. Die Menschen sind extrem traumatisiert, erzählt Maya Andari. Ich war gestern in einer Notunterkunft und als ein Kampfflugzeug über uns die Schallmauer brach und es knallte, schrien die Leute panisch auf. Die Menschen haben Angst, sie können das Geräusch der Bomben nicht mehr ertragen. Den Menschen fehlt es an grundlegendsten Dingen. Essen, Wasser, warme Mahlzeiten, Hygieneartikel, Matratzen, Decken, Kleidung, einfach alles. Bis heute schlafen Menschen auf den Straßen, am Strand oder in ihren Autos, da die Notunterkünfte überfüllt sind. So wie Zeyna. Die junge Mutter schläft mit ihrer 4-jährigen Tochter seit Tagen am Stadtstrand von Beirut. Der Wind fängt sich in den Plastikplanen eines notdürftigen Unterschlupfes. Ich bin hier hingekommen, weil es nirgendwo mehr einen freien Platz gibt. Wir sind zu Notunterkünften in Schulen gegangen, aber es hieß immer, alles ist belegt, kein Platz mehr frei. Meine kleine Tochter muss jetzt auf einer Decke an der Strandpromenade schlafen. Es gibt kein Kind, was unter diesen Umständen schlafen kann. Die Lage ist sehr schwierig. Kinder sterben, dabei können sie doch nichts dafür. Sie sind doch nur Kinder. Die Vereinten Nationen melden, allein 100.000 Menschen haben vom Libanon aus bereits die Grenze zu Syrien passiert. Teilweise syrische Flüchtlinge, die zurück in ihre Heimat flüchten, teilweise aber auch Libanesinnen und Libanesen. Menschen, die angesichts der Gewalt ins nächste Kriegsland flüchten, weil selbst Syrien momentan sicherer erscheint als der Libanon.
Bomben auf Beirut, Raketen auf Israel, Eskalation in Nahost. So haben wir das Thema heute Morgen hier bei uns genannt. Denn rund ein Jahr nach dem brutalen Überfall der radikal-islamistischen Hamas weitet sich der Konflikt in der Region aus. Nach dem Einmarsch der israelischen Bodentruppen gestern in den Süden des Libanon hat der Iran gestern Abend einen großen Raketenangriff auf Israel begonnen. Teheran sprach von Vergeltung für die Tötung der Führer von Hisbollah und Hamas. Israel hat in der Nacht wieder die Terrormiliz Hisbollah im Libanon attackiert. Fabienne Hafner aus der hr-Info-Redaktion fasst jetzt das Thema für Sie zusammen.
Kurz nach 18.30 Uhr gestern Abend kam die Meldung, dass vom Iran aus Raketen auf Israel abgefeuert worden sind. Die USA hatten schon im Vorfeld davor gewarnt. Aber warum hat Iran Israel ausgerechnet jetzt angegriffen? Fabian Hinz ist Nahost-Experte und Militäranalyst beim Internationalen Institut für strategische Studien in Berlin. Er sagte im Heute-Journal, für den Iran kamen da mehrere Faktoren zusammen.
Zum einen hatten sie die ausstehende Vergeltung für die Tötung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran, was für das iranische Regime eine Blamage war. Dann kam dazu die Vergeltung für die Tötung von hochrangigen Kommandeuren der Revolutionsgarden bei dem israelischen Luftangriff auf den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah und nicht zuletzt der israelische Luftangriff auf Hassan Nasrallah selber. Ich glaube, der Iran wollte wieder seine Abschreckungsfähigkeit zurückgewinnen und hat sich deswegen für diesen sehr riskanten Schritt entschieden.
Die israelische Regierung und die israelische Armee haben nun als Reaktion auf den iranischen Raketenangriff ihrerseits einen kraftvollen Angriff angekündigt. Welche Vorkehrungen werden im Iran dagegen getroffen? Eine Einschätzung von unserer Korrespondentin für den Iran, Pia Masurczak.
Also offiziell wird vor allen Dingen davor gewarnt, sollte Israel auf diesen Angriff in irgendeiner Form militärisch reagieren und iranisches Territorium angreifen, dann müsse man mit einer vernichtenden Antwort rechnen, heißt es in den offiziellen Mitteilungen. Inoffiziell kann ich nicht sagen, inwiefern die iranische Führung jetzt Vorbereitungen trifft. Darüber haben wir im Moment keine Informationen.
Der Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen, der Krieg gegen die Hisbollah im Libanon und jetzt die direkte Konfrontation mit dem Iran. Wie lange kann sich Israel einen Krieg mit so vielen Fronten leisten? Dazu sagte hr-Info-Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Solange die Unterstützung kommt, vor allem aus den USA, solange kann das noch weitergehen. Das ist zumindest die Haltung hier der militärischen Führung und auch der politischen Führung. Allerdings gibt es natürlich wachsende Ungeduld bei den Partnern Israels, denn Israel sorgt nicht für Deeskalation, sondern eher im Gegenteil für eine stärkere Eskalation und für eine Ausweitung des Krieges.
Kurz nach den ersten Raketen aus dem Iran hat US-Präsident Joe Biden das US-Militär angewiesen, Israel bei der Abwehr der iranischen Angriffe zu unterstützen und auf Israel gerichtete Raketen abzuschießen. Israel bekommt also Hilfe von den USA. Auch Hilfe aus Europa und vor allem aus Deutschland? Eine Einschätzung von Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Was Europa angeht, glaube ich, dass Deutschland begrenzte Möglichkeiten hat, aber schon Möglichkeiten hat. Ich würde mir wünschen, dass für den Fall, dass Israel diese Unterstützung braucht, wir mit unseren Tankflugzeugen, die in Al-Azraq in Jordanien stehen, auch bereit sind, westliche Flugabwehr, also Flugzeuge, die in der Luft sind, um solche Marschflugkörper und andere Raketen abzuwehren, zu betanken mit unseren Flugzeugen. Ich sehe weder ein völkerrechtliches noch ein moralisches Hindernis, dass wir das tun. Und ich würde die Bundesregierung doch auffordern, das gegebenenfalls Israel anzubieten.
Zum jetzigen Zeitpunkt sei das nicht nötig. Diese Versicherung zur Bereitschaft sollten wir den Israelis dennoch geben, so Jürgen Hart.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.